Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Theo Gers im Studio. Guten Abend. Wie bedroht ist unser Staat und wie ernst muss man die eine oder die andere Bedrohung nehmen? Das ist tagesaktuell gesehen das zentrale politische Thema heute in Deutschland. In Stuttgart begann heute der erste von drei Prozessen gegen die Reichsbürger um Heinrich den 13. Prinz Reuß, wo bis heute niemand sicher sein kann, was das für eine Hochverrätertruppe eigentlich ist. Der ein oder andere fühlt sich da vielleicht sogar an die Ballade vom Tankerkönig erinnert, in der der Liedermacher Hannes Wader vor über 50 Jahren die Putschpläne einer völlig durchgeknallten Truppe gegen die alte Bundesrepublik besang. 1972 erschien die Platte und wer sie heute wieder herauskramt, der hört fast eine Blaupause zu dem, was die Reichsbürger von heute vorhatten. Letztes Jahr wurden sie festgenommen, seit heute stehen sie in Stuttgart vor Gericht. Gefahr droht dem Staat aber auch von woanders. Eine Ahnung davon gab es am Sonntag auf einer Islamistendemo in Hamburg.
Wir sagen es hier nochmal in aller Deutlichkeit heraus, so dass es auch die gesamte Welt hört. Deutschland, Politik und Medien, ihr alle solltet euch wohlbedacht positionieren gegenüber den Muslimen, gegenüber dem Islam und gegenüber Allah. Denn wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, werden die für das, was eure Hände vorausgeschickt haben, zur Rechenschaft gezogen.
Ja, in Hamburg wurde offen für das Kalifat geworben, also eine Staatsform, die auf der islamischen Scharia basiert. Auch das schlägt heute noch Wellen. Ein weiteres Thema, Spaniens Regierungschef Sanchez hat 5 Tage überlegt, ob er zurücktreten soll oder nicht und sich entschieden, im Amt zu bleiben. Und der französische Großschauspieler Gérard Depardieu, sein Stern sinkt immer tiefer. Zunächst aber nach Stuttgart, wo heute ein historisches Verfahren begann. Es geht um Umsturzpläne, die den Verdächtigen vorgeworfen werden. Nur sind es wirklich gefährliche Putschisten, die da auf der Anklagebank sitzen oder versponnene Verschwörungstheoretiker, die irgendwann jeglichen Bezug zur Realität verloren haben. All das wird zu klären sein in den nächsten Monaten in Stuttgart-Stammheim. Über den Prozessauftakt unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms.
Stuttgart-Stammheim. Schon am Vortag demonstriert eine kleine Gruppe aus der Querdenker-Szene vor dem Oberlandesgericht.
Wir fordern von der Regierung und von der Justiz, lasst diese Leute sofort frei. Entschädigt sie und rehabilitiert sie.
Am Prozesstag sind Angehörige und Szeneleute im Publikum, aber es bleibt ruhig. Wegen umfassender Sicherheitsvorkehrungen beginnt das Verfahren trotzdem erst am späten Vormittag. Den 9 Angeklagten in Stuttgart wird vorgeworfen, einen Staatsumsturz in Deutschland geplant zu haben, als Teil einer Terrorgruppe um Prinz Heinrich Reuß. Der Stuttgarter Oberstaatsanwalt Michael Klemm.
Der beabsichtigte Umsturz sollte dabei nicht nur durch einen Sturm auf den Deutschen Bundestag, sondern insbesondere durch zahlreiche sogenannte Heimatschutzkompanien erfolgen. Diesen bewaffneten Einheiten kam die Aufgabe zu, auf regionaler Ebene den Umsturz mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Hierzu sollten insbesondere lokale Repräsentanten der bestehenden staatlichen Ordnung beseitigt werden im Rahmen sogenannter Säuberungsaktionen. Dies schloss deren Tötung mit ein.
Aktive und ehemalige Soldaten, ein Sportschütze, aber auch ein Handwerker und ein Fotograf stehen als militärischer Arm der Gruppe in Stuttgart vor Gericht. In 2 weiteren Verfahren werden sich die anderen 18 Angeklagten verantworten. In Frankfurt am Main steht auch Prinz Reuß als mutmaßlicher Anführer vor Gericht. Gegen die Aufteilung der Verfahren haben sich die Verteidiger in mehreren Anträgen gewehrt, bisher ohne Erfolg. In Stuttgart wurde mit der Anklageschrift auch die Gedankenwelt der Gruppe erläutert. Man habe sich in Kontakt mit einer geheimen Allianz gewähnt und auf ein Zeichen für einen Tag X gewartet, um die staatliche Ordnung zu beseitigen, so Gerichtspräsident Andreas Singer im Vorfeld.
Sie wollte eine neue Staatsform in Deutschland einführen. Verbunden waren sich die Angeklagten durch ihre tiefe Ablehnung gegen staatliche Institutionen. Das ist ein Konglomerat von Verschwörungsmythen, die offensichtlich eine Rolle gespielt haben, aber eben auch Anlehnungen an die Reichsbürgerszene.
Dafür wurde in Telegram-Chatgruppen, in der Querdenkenszene und im persönlichen Bekanntenkreis mobilisiert. Oberstaatsanwalt Klemm.
Dabei hat die Vereinigung ihr Hauptaugenmerk auf ehemalige und aktive Soldaten der Bundeswehr sowie Mitglieder von Polizei- und Sicherheitsbehörden gerichtet, da diese bereits im Umgang mit Waffen geschult waren.
Mehr als 700 Waffen, fast 150.000 Schuss Munition, aber auch Laptops, Satellitentelefone und 500.000 Euro wurde dafür gesammelt. Als erstes in der langen Liste der Vorwürfe will das Gericht in Stuttgart einen Mordversuch verhandeln. Markus L. hat bei polizeilichen Durchsuchungen vor gut einem Jahr auf Beamte mehrmals geschossen und einen dabei schwer verletzt. Aussagen will er dazu vorerst nicht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser lobte das Verfahren im Deutschlandfunk als Zeichen der wehrhaften Demokratie.
Es zeigt auf jeden Fall die Stärke unseres Rechtsstaats, dass hier das bislang größte Terrornetzwerk von Reichsbürgern nun vor Gericht steht und sich für seine militanten Umsturzpläne verantworten muss.
In Stuttgart sind bis nächstes Jahr rund 50 Verhandlungstermine angesetzt.
Prozessauftakt gegen Reichsbürger in Stuttgart, die eine neue Staatsform einführen wollten, Katharina Thoms berichtete. Eine andere Staatsform, das sogenannte Kalifat, schwebte auch den Demonstrationsteilnehmern am Wochenende in Hamburg vor. Und auch deshalb ist die Empörung auch heute noch groß über diese von Islamisten organisierte Demonstration mit über 1000 Teilnehmern. Am Samstag fand sie, wie gesagt, statt und seitdem tobt der Streit darüber, ob eine Veranstaltung, auf der offen für das Kalifat Fahrt geworben wird, noch durch die Meinungs- und Versammlungsfreiheit gedeckt ist oder nicht. Gudula Geuter berichtet.
Konsequenzen müssten geprüft werden, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz nach der Versammlung in Hamburg.
Eins muss klar sein, alle Straftaten, überall dort, wo gegen Gesetze der Bundesrepublik Deutschland verstoßen worden ist, müssen verfolgt werden.
Rund 1000 junge Männer haben nach Angaben der Polizei am Samstag an der Demonstration im Hamburger Stadtteil St. Georg teilgenommen.
Und diese Versammlung war ja kurz und sie ist im Wesentlichen auch friedlich verlaufen,
sagte dazu Hamburgs Polizeipräsident Falk Schnabel im NDR. Ob es zu Straftaten gekommen sei, werde nun von Polizei und Staatsanwaltschaft geprüft. Dass die Versammlung nicht verboten worden sei, verteidigte der Chef der Hamburger Polizei im Morgenmagazin von ARD und ZDF.
Unser Versammlungsrecht ist nicht nur ein hohes Gut, sondern hat auch sehr weite Grenzen. Und es war die einhellige Meinung aller Juristen, dass ein Verbot sich nicht rechtfertigen lässt. Wir sind aber dazu übergegangen, zumindest mit sehr, sehr strengen Auflagen, die nicht nur jegliche Aufrufe zur Gewalt, sondern auch das Verbot beinhaltet haben, das Existenzrecht von Israel in Frage zu stellen. Mit diesen Auflagen haben wir die Versammlung belegt.
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Dirk Wiese, dankte der Hamburger Polizei, die mit ihrer umfangreichen Präsenz Straftaten habe verhindern können und deutlich gemacht habe, dass die Straßen nicht den Extremisten gehörten. Nach Medienberichten waren auf Plakaten Slogans zu lesen wie »Deutschland ist gleich Wertediktatur« oder »Kalifat ist die Lösung«. Bundesjustizminister Marco Buschmann schrieb am Montag bei X: Wem ein Kalifat lieber sein sollte als der Staat des Grundgesetzes, dem steht es frei, auszuwandern. Was die Demonstration betrifft, so verwies allerdings sein Sprecher Eike Hosemann auf Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.
Dass das Grundgesetz die Meinungsfreiheit eben grundsätzlich auch, und so heißt es da wörtlich, den Feinden der Freiheit zugesteht.
Anders sehe es aus, wenn jemand aggressiv kämpferisch auf die Beseitigung dieser Freiheit hinarbeite.
Und dafür hat unser Rechtsstaat schon heute sehr gute Mittel. Also unsere Demokratie ist wehrhaft.
Nach Informationen des Hamburger Verfassungsschutzes steht der Anmelder der Versammlung der Gruppierung Muslim Interaktiv nahe, die als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft ist. Im Deutschlandfunk betonte Bundesinnenministerin Nancy Faeser, man ergreife Maßnahmen gegen Islamismus.
Gerade seit dem 7. Oktober haben wir ja viel getan. Ich habe ein Betätigungsverbot für die Hamas ausgesprochen, ein Verbot von Samidun Deutschland. Und diese Islamistendemonstration gestern auf der Straße ist wirklich schwer erträglich, das zu sehen. Und deswegen handeln wir so stark dagegen. Aber die roten Linien müssen auch klar sein. Es darf keine Terrorpropaganda für die Hamas, keine Hassparolen gegen Jüdinnen und Juden und keine Gewalt auf unserer Straße ausgesprochen werden.
Dagegen warf CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann Faeser Versäumnisse vor, unter anderem, weil sie einen beim Bundesinnenministerium angesiedelten Expertenkreis zum politischen Islamismus aufgelöst habe. Auch sein Parteifreund, Hessens Innenminister Roman Poseck, forderte im Fernsehauftritt der Welt hartes Durchgreifen.
Darüber hinaus müssen Vereine verboten werden. Also es ist schon auch ein großes Problem, dass dieser Verein, der hier diese Veranstaltung organisiert hat, weiter bei uns aktiv ist. Also hier muss der Rechtsstaat deutlich konsequenter werden.
Ähnlich die grüne Innenpolitikerin Lamia Kador. Vereinsverbote unterliegen freilich strengen rechtlichen Voraussetzungen.
Gudula Geuter berichtete. Wir gehen nach Israel und in den Gazastreifen. Kommt zwischen Israel und der Hamas doch noch ein Geiseldeal zustande, mit dem womöglich auch die seit Wochen angekündigte israelische Offensive in Richtung der Stadt Rafah noch abgewendet werden könnte? In Kairo wird wieder einmal darüber verhandelt. Aber das ist nicht der einzige Ort für aktuelle Friedensbemühungen. Jan-Christoph Kitzler.
Es wird in diesen Stunden über die ganz großen und die eher kleinen Fragen verhandelt, während es bei der Sitzung des Weltwirtschaftsforums im saudischen Riad auch um die Zukunft des Gazastreifens geht, um einen möglichen Wiederaufbau, die Beteiligung der arabischen Staaten und die Rolle der Palästinenser bei all dem, laufen in Kairo wieder einmal Verhandlungen über eine Waffenruhe. Die Fragen, die dort auf dem Tisch liegen, sind seit Monaten die gleichen, die Details ändern sich. Wie viele Geiseln, die noch immer in den Händen der Hamas und weiterer Terrororganisationen sind, werden freigelassen, wie viele palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen kommen frei? Wie lange dauert die Waffenruhe? Wird es palästinensischen Familien möglich sein, zurückzukehren in den weitgehend zerstörten Norden des Küstenstreifens? Und was heißt das für die israelische Offensive auf Rafah, deren Planung nach israelischen Berichten schon steht? Israels Außenminister Katz sagte im israelischen Channel 12, die Offensive würde dann verschoben. Wenn es zu einer Einigung kommt, werden wir die Operation anhalten. Wir werden alles tun, was nötig ist, um die Geiseln zurückzubringen. Wir treffen alle Vorbereitungen für die Operation, denn das ist das, was getan werden muss. Aber ich hoffe, dass es eine Einigung geben wird. Unklar ist, ob die zahlreichen Berichte über eine unmittelbar bevorstehende Offensive in Rafah vor allem ein Druckmittel in den Verhandlungen über einen Geiseldeal sind. Denn in der Stadt an der Grenze zu Ägypten suchen immer noch mehr als 1 Million Menschen Schutz. Unter anderem die USA fordern, dass sie zunächst evakuiert werden müssten. Auch deshalb appellierte der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas in Riad an die USA, die Rafah-Offensive zu stoppen. Was in Gaza passiert, was in den nächsten Tagen passieren wird und was Israel mit der Invasion der Stadt Rafah tun wird, alle Palästinenser aus Gaza haben sich in Rafah versammelt. Es braucht nur einen kleinen Schlag, damit sie alle fliehen. Dann wäre das die größte Katastrophe in der Geschichte des palästinensischen Volkes. Und wir hoffen, dass Israel von dieser Aktion Abstand nimmt und diesen Angriff unterlässt. Israels Premier Benjamin Netanyahu ist offensichtlich in der Zwickmühle. Einerseits hat er fast 7 Monate nach dem Terrorangriff der Hamas noch keines seiner Kriegsziele erreicht. Seine rechtsextremen Koalitionspartner lehnen größere Zugeständnisse, zum Beispiel eine Freilassung palästinensischer Gefangener in großer Zahl ab und drängen gleichzeitig auf die Bodenoffensive in Rafah. Finanzminister Bezalel Smotrich äußerte sich in einer Videobotschaft und drohte gar mit dem Ende der Regierung. Wenn sie eine weiße Fahne hissen und den Befehl zur Eroberung von Rafah, zur Vollendung der Zerstörung der Hamas, für den Frieden für die Bewohner des südlichen Israel und alle Bürger des Landes und für die Befreiung der Geiseln widerrufen, dann hat die Regierung nicht mehr das Recht, weiter zu existieren. Gleichzeitig betont Israel in diesen Tagen seine Bemühungen, mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Nach Angaben der Vereinten Nationen kamen im April im Durchschnitt rund 200 Lkw am Tag in das Gebiet und damit mehr als bisher. Daniel Hagari, der Sprecher der israelischen Streitkräfte. In den letzten Wochen wurde die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen deutlich erhöht. In den kommenden Tagen wird das noch weiter zunehmen. Lebensmittel, Wasser, medizinische Hilfsgüter, Ausrüstung für Unterkünfte und andere Hilfsgüter. Es kommt mehr nach Gaza als je zuvor. Dieser Anstieg ist das Ergebnis verstärkter Bemühungen. Trotzdem, nach UN-Angaben leiden immer noch mindestens 20% der Menschen im Gazastreifen an akutem Nahrungsmangel. Das liegt nicht nur an den Hilfsgütern, die hineinkommen, sondern auch an ihrer Verteilung.
Jan-Christoph Kitzler über laufende Gespräche rund um Israel und den Konflikt im Gazastreifen. In die Ukraine. Es sind keine guten Nachrichten, die uns von dort erreichen. Im Gegenteil, russische Truppen machen Gelände gut, gerade so, als wollten sie noch schnell so viele Fakten wie möglich schaffen, bevor die Militärhilfe aus dem Westen und da vor allem aus den USA wieder so richtig anrollt. Genau in dieser Lage ist heute NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Kiew eingetroffen. Marc Dugge.
NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat bei einem Besuch in Kiew mehr Waffenlieferungen für die Ukraine angekündigt. Für einen Sieg der Ukraine sei es noch nicht zu spät. Der Besuch von Stoltenberg kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. An der Front sind die ukrainischen Truppen stark unter Druck. Es mangelt vor allem an Soldaten, Munition und Luftverteidigung. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky versuchte Stoltenberg, Zuversicht zu verbreiten. Er wisse, dass ernste Verzögerungen bei der Militärhilfe zu ernsten Konsequenzen auf dem Schlachtfeld geführt hätten. Die USA seien nicht in der Lage gewesen, sich auf ein Hilfspaket zu einigen. Und die Verbündeten in Europa hätten nicht die Munition im versprochenen Umfang geliefert. Das werde sich nun ändern. Mehr Unterstützung sei unterwegs, so Stoltenberg. Er nannte neben dem Milliardenhilfspaket der USA auch die angekündigte Unterstützung aus Großbritannien und das zusätzliche Luftabwehrsystem, das Deutschland versprochen hat. Bald würden weitere Hilfen folgen, so Stoltenberg. Präsident Zelensky bestätigte, dass erste amerikanische Waffenlieferungen schon eingetroffen seien. Allerdings müsse der Prozess beschleunigt werden, so Zelensky. Stoltenberg lud Zelensky außerdem zum NATO-Gipfel nach Washington ein. Allerdings dämpfte er die Hoffnung auf einen schnellen Beitritt der Ukraine. Er hoffe aber, dass dieser Tag so bald wie möglich kommen werde.
Mark Dugge berichtete. Ortswechsel und damit nach Spanien. Dort ist das innenpolitische Klima zwischen den Parteien offenkundig tief zerrüttet und gespickt ist das Ganze mit vielen persönlichen Angriffen unter Politikern. Vor 5 Tagen wurde es deshalb Regierungschef Sanchez zu viel. Er zog sich nach Vorwürfen gegen seine Ehefrau erstmal zurück und orakelte darüber, ob er nicht besser zurücktreten sollte. Heute hatte das Warten dann ein Ende. Aus Madrid, Marc Hoffmann.
Um 11 Uhr am Vormittag beendet Pedro Sanchez seine knapp 5-tägige Auszeit. Mit ernster Miene steht er vor dem Regierungspalast Moncloa.
Esta decisión no supone un punto y seguido.
Er wolle weitermachen, aber nicht wie zuvor. Seine Entscheidung markiere eine Zäsur, so Sanchez.
Es un punto y aparte, se lo garantizo.
Im Hintergrund erklingt ein kurzer, sinnbildlicher Jubelschrei auf dem sonst stillen Vorplatz. Journalistenfragen sind nicht zugelassen.
Exigir Resistencia incondicional.
Wir müssen Widerstand leisten und den Blick auf die Angreifer richten. Die Freiheit der Meinungsäußerung bedeutet nicht Freiheit der Diffamierung. Denn dies wäre eine demokratische Perversion mit katastrophalen Folgen. Die Frage ist also einfach, wollen wir das für Spanien?
Por tanto, la pregunta es sencilla. Queremos esto para España.
Es geht um wiederholte Korruptionsvorwürfe gegen seine Ehefrau. Als in der vergangenen Woche bekannt wird, dass ein Madrider Richter Vorermittlungen eingeleitet hat, auf Grundlage von teils widerlegten Artikeln rechtskonservativer Medien, überrascht Sanchez. Er schreibt einen Brief an die spanische Öffentlichkeit, sagt sämtliche Termine ab, denkt laut über Rücktritt nach. Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo von der konservativen Partido Popular spricht von einer peinlichen Politikshow und fordert heute nicht zum ersten Mal Neuwahlen. Leider sind wir schon zu lange Zeuge solcher politischen Aktionen, wie wir sie bisher in unserer Demokratie noch nicht erlebt haben. Auf die Vorwürfe gegen Sanchez Ehefrau, die Feijóos Partei zuletzt selbst instrumentalisierte, geht er indes nicht ein. Und trotzdem stellt man sich auch unter Verbündeten im linken Lager jetzt die Frage, was nun, was folgt? Der Regionalpräsident Kataloniens von der Regionalpartei Esquerra Republicana, Per Aragonès, vermisst konkrete Vorschläge, wie das Land aus dieser Polarisierungsspirale zwischen linkem und rechten Lager herausfinden kann.
Hemos asistido a un acto irresponsable.
Wir haben ja einen Akt des Wahlkampfes gesehen. Wenn man die extreme Rechte bekämpfen will, auch die in den sumpfigen Tiefen des Landes, dann muss man Reformen in Angriff nehmen. Ähnliche Töne hört man auch bei Sanchez' linken Koalitionspartner Sumar. Jetzt sei die Zeit, endlich konkrete Schritte zu unternehmen, etwa mit der Reform des Justizsystems. Der Politologe Carlos Rico Motos von der Universidad Pontificia Comillas äußert sich skeptisch. Die Kluft zwischen den Lagern ist groß, die politische Kultur vergiftet und Sanchez habe seinen Anteil daran. Der Ministerpräsident ist Teil dieser Polarisierung. Mit seiner Unterscheidung zwischen Gut und Böse trägt Sanchez dazu bei, wenn er zum Beispiel seine Kritiker als Demokratiefeinde bezeichnet oder in die Ecke der Ultrarechten schiebt.
Mark Hoffmann berichtete. Und es geht nach Schottland. Dort sind heute, anders als in Spanien, die Träume von einem Weiterregieren können geplatzt. Die Träume des schottischen Regierungschefs Humza Yousaf. Letzte Woche war die von ihm geführte Koalition aus schottischen Nationalisten und den Grünen auseinandergebrochen. Yousaf wollte mit einer Minderheitsregierung aber weitermachen. Nur heute musste er das Handtuch werfen. Christine Heuer.
Nach einem guten Jahr im Amt brauchte Humza Yousaf nicht mal 9 Minuten, um seinen Rücktritt als Schottlands First Minister anzukündigen. In seiner Erklärung räumte der 39-jährige Fehler ein. Ende letzter Woche hatte er nach einem Streit über die Klimaschutzziele das Bündnis seiner SNP mit den Grünen öffentlich abrupt beendet. Dabei habe er unterschätzt, wie sehr sein Auftritt die Grünen verletzt und aufgeregt habe.
Unfortunately, in ending the Butte House Agreement in the manner that I did, I clearly underestimated the level of hurt and upset that caused.
Die Grünen waren dermaßen sauer, dass sie ein Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten in den kommenden Tagen geschlossen unterstützt hätten. Das machte Humza Yousaf abhängig von der Alba-Partei und ihrer einzigen Abgeordneten im schottischen Parlament. Nur mit ihrer Unterstützung hätte er die Abstimmung überstanden. Alba aber ist Fleisch vom Fleische der SNP, gegründet von Alex Salmond, nachdem er in bitterem Streit die schottische Nationalpartei verlassen hatte. Und Salmond machte klar, dass er Forderungen stellen würde für Yousafs politisches Überleben. Darauf, sagt der scheidende First Minister, habe er sich nicht einlassen wollen.
I am not willing to trade my values.
Ich bin nicht bereit, meine Werte und Prinzipien zu verkaufen oder Deals mit wem auch immer zu schließen, nur um die Macht zu behalten. Humza Yousaf will im Amt bleiben, bis die SNP seine Nachfolge geregelt hat. Als Kandidaten für den Parteivorsitz und das höchste Regierungsamt werden vor allem Kate Forbes und John Swinney genannt. Forbes war Yousaf beim letzten Leadership Contest nur knapp unterlegen und würde die linke SNP stärker in die Mitte führen. Swinney gilt als Vertreter der alten Parteigarde. Anfang der 2000er war er schon einmal Vorsitzender. Heute hat er bestätigt, eine erneute Kandidatur zu erwägen. Es gibt viel zu bedenken. Das Wohl meiner Familie, was das Richtige für meine Partei ist und für das Land. All das werde ich in den kommenden Tagen abwägen.
So there's lots to be thought about and I'll give all of that consideration in the days to come.
Die SNP hat 28 Tage Zeit, Humza Yousaf zu ersetzen. Sollte ihr das nicht gelingen, müsste eine Neuwahl in Schottland stattfinden. Die Labour-Opposition in Edinburgh und London fordert diese Neuwahl unabhängig von der Vorsitzendenkür in der schottischen Nationalpartei. Labour-Chef Keir Starmer.
It's absolute chaos now from the Scottish Parliament, from the SNP.
Die SNP hat komplettes Chaos angerichtet im schottischen Parlament. Im Unterhaus herrscht ebenfalls Chaos. Wir müssen diese Seite jetzt umblättern. Wir brauchen eine britische Parlamentswahl und einen Neustart.
We've got to turn the page on this now. We need that general election and a fresh start.
Labour kann von den Turbulenzen in Edinburgh stark profitieren. In den landesweiten Umfragen liegen die Sozialdemokraten weit vor der konservativen Partei. Wie stark ihr voraussichtlicher Sieg vermutlich im Herbst ausfällt, hängt aber nicht zuletzt davon ab, wie gut die Partei in ihrer früheren Herzkammer Schottland abschneidet. In einer frischen YouGov-Umfrage liegt Labour dort erstmals seit einem Jahrzehnt vor der SNP. Die schottischen Nationalisten verlieren seit dem Rücktritt von Nicola Sturgeon wegen eines Finanzskandals an der Parteispitze und angesichts heftiger Kritik an einigen ihrer Entscheidungen Wähler. Die Schwäche der SNP könnte Labour weiter stärken und vielleicht sogar darüber entscheiden, ob die Sozialdemokraten künftig allein regieren können oder ob sie einen Koalitionspartner brauchen.
Politisches Beben in Schottland, Christine Heuer berichtete. Neue Äußerungen des französischen Präsidenten Macron sorgen wiederum in Frankreich für Empörung. Macron hatte am Allerheiligsten der französischen Armee gerüttelt, an den französischen Atomwaffen, indem er am Wochenende deutlicher als bislang diese Atomwaffen mit einer von ihm ja ebenfalls geforderten europäischen Verteidigungspolitik verband. Was darauf folgte, Stichwort Empörung, fasst Christiane Käs zusammen.
Es ist nicht das erste Mal, dass der französische Präsident die Rolle der französischen Atomwaffen im Rahmen einer europäischen Verteidigung ins Spiel bringt. Aber dieses Mal wurde Emmanuel Macron besonders deutlich. In einem Interview mit mehreren Regionalzeitungen sagte Frankreichs Staatschef, er sei für eine Debatte, die die Raketenabwehr beinhalte, Langstreckenwaffen sowie Atomwaffen, für die, die sie besitzen oder auf ihrem Boden über amerikanische Atomwaffen verfügen. Letzteres betrifft unter anderem Deutschland. Frankreich, so Macron, werde seine spezifische Besonderheit behalten, aber sei bereit, mehr zur europäischen Verteidigung beizutragen. Gemäß der französischen Doktrin könne man Atomwaffen einsetzen, wenn es um lebenswichtige französische Interessen gehe. Dabei gebe es auch eine europäische Dimension. François-Xavier Bellamy, Spitzenkandidat der konservativen Republikaner für die Europawahl, ist empört.
Cette expression est d'une gravité.
Diese Äußerung ist außergewöhnlich schlimm, denn sie trifft den Nerv der französischen Souveränität. Die nukleare Abschreckung beruht auf der Beherrschung einer Technologie, die die Franzosen viel kostet. Sie ist eine historische Investition unseres Landes. Die Franzosen davon zu enteignen, bedeutet Amtsmissbrauch des Präsidenten. Über einen möglichen Atomwaffeneinsatz in Frankreich bestimme der Präsident, so Bellamy, während bei einer Anwendung in Deutschland der Bundestag zustimmen müsste. Deshalb sei Macrons Vorschlag absurd. Marine Le Pen, Fraktionschefin des extrem rechten Rassemblement National, schreibt auf dem sozialen Netzwerk X: Wir haben es verkündet, er hat es bestritten, er hat gelogen. Emmanuel Macron will sehr wohl unsere nukleare Abschreckung mit der Europäischen Union teilen. Le Pens Parteikollege und Europaabgeordneter Thierry Mariani kritisiert ebenfalls auf X, Macron werde zur nationalen Gefahr. Nach den Atomwaffen werde Frankreichs ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat an die EU verscherbelt werden. Auch das linkspopulistische La France Insoumise verurteilt die Äußerungen des französischen Präsidenten. In einer Mitteilung der Parlamentariergruppe heißt es, Macron habe der französischen nuklearen Abschreckung einen weiteren Schlag verpasst. Diese könne man nicht teilen. Macron wolle unter dem Vorwand der europäischen Verteidigung die strategische Autonomie Frankreichs liquidieren, kritisiert Bastien Lachaud, Abgeordneter von La France Insoumise und Mitglied des Verteidigungsausschusses der Nationalversammlung. Unterstützung erhält Emmanuel Macron von François Bayrou, Chef der Demokratischen Bewegung. Die Partei ist mit der Präsidentenpartei Renaissance in einem Regierungsbündnis. Im Interview mit dem Fernsehsender LCI stellt Bayrou klar, die französische Regierung habe die Verantwortung für die französischen Atomwaffen, aber
les intérêts vitaux de la France aujourd'hui.
Europa ist für Frankreich von lebenswichtigem Interesse. Es kann passieren, dass eine französische Regierung entscheidet, dass eine Bedrohung Europas eine Bedrohung Frankreichs ist. Stellen Sie sich doch einmal eine tödliche Bedrohung für Deutschland vor. Glauben Sie, dass wir angesichts einer solchen Bedrohung noch sicher wären? Es ist normal, dass wir darüber sprechen.
Wir bleiben in Frankreich. Gérard Depardieu, der französische Großschauspieler, steht schwer unter Druck und die Vorwürfe wiegen schwer. Es geht um sexuelle Gewalt gegen Frauen, weswegen er heute in Polizeigewahrsam genommen wurde. Aus Paris, Julia Borutta.
Es ist ein weiterer Akt im Drama um den Niedergang des einst gefeierten Schauspielers. Konkret geht es um die Vorwürfe zweier Frauen, Depardieu habe sie bei Dreharbeiten im Jahr 2021 und im Jahr 2014 sexuell belästigt. Er soll sie bedrängt, angefasst und mit anzüglichen Bemerkungen regelrecht traktiert haben. Anfang des Jahres hatten sie Anzeige erstattet. Zu diesen beiden Fällen wird Depardieu zur Stunde vernommen. Doch die Justiz ermittelt bereits seit 2020 gegen ihn. Und zwar wegen Vergewaltigung. Die Schauspielerin Charlotte Arnould hat ihn verklagt. Depardieu weist diese Anschuldigungen zurück. Darüber hinaus aber werfen ihm mehr als ein Dutzend weitere Frauen Übergriffe und Belästigung vor, unter anderem Sophie Marceau. Seit im vergangenen Dezember der öffentlich-rechtliche Sender France 2 Depardieus Verhalten gegenüber Frauen in einer Doku näher beleuchtet hat, sind die Vorwürfe gegen ihn auch Gegenstand öffentlich geführter Debatten. Etliche Filmschaffende fordern, Depardieu nicht mehr zu engagieren. Andere wiederum nehmen ihn in Schutz und warnen davor, die Ikone des französischen Films zu demontieren.
Murnau am Staffelsee. Da denken viele an Urlaub, nicht aber an einen mutmaßlichen Doppelmord. Und wenn die Opfer zwei Ukrainer sind und der mutmaßliche Täter ein Russe, dann liegt auch der Gedanke nahe, dies könnte etwas mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben. Das aber hat es wohl nicht, berichtet aus Murnau Louis Knoll.
Die ukrainische und die deutsche Gemeinschaft sind geschockt, sagte Bürgermeister Rolf Beuting von der ÖDP. Vor 30 Jahren gab es das letzte Tötungsdelikt im Ort, aber so eine Bluttat hat es seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben. Über 200 ukrainische Flüchtlinge leben in der 12.000 Einwohnergemeinde. Einen Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine sieht der Bürgermeister nicht.
Was mir einfach auch wichtig ist zu sagen, ist, dass die Menschen sich jetzt keine Sorgen machen müssen über die Sicherheitssituation. Ich denke, das war eine schlimme Einzeltat, die sich ergeben hat, wahrscheinlich weil auch viel Alkohol mit im Spiel war. Es ist mit Sicherheit jetzt kein typisches Ereignis für unsere Gemeinde und für unsere Gegend.
Am Mittag wurde bekannt, dass die Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen übernommen hat. Eine politische Motivation der Tat könne nicht ausgeschlossen werden, auch wenn es derzeit keine Anhaltspunkte dafür gebe, so die Begründung. Von der Polizei vor Ort gibt es keine neuen Erkenntnisse zur Tat. Ein 57-jähriger russischer Staatsbürger hatte die beiden Mordopfer in der Nähe eines Supermarktes am späten Samstagnachmittag offenbar im Streit erstochen. Der mutmaßliche Täter ist Polizei bekannt und schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Er ist seit 2015 als Bürger in Murnau gemeldet. Er ließ sich am frühen Samstagabend widerstandslos in seiner Wohnung von der Polizei festnehmen.
Mutmaßlicher Doppelmord in Murnau, Louis Knoll berichtete. Und das waren die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Gers.